Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikart. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug.
Und jetzt herzlich willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Ah, Mensch, Dr. Stefan, Mr. Ralf, ich packe hier gerade die Kisten aus für die Kinderbuchpraxis und jetzt sehe ich hier 10-mal in so ein quadratisches Buch.
Ja, da sind noch zwei Kisten.
Ja, da natürlich. Stehen ja eure Namen dahin drauf.
Unter anderem, ja.
Badula, Haug, Rack, Schäfer, Schweikart, wie kleine Kinder Bücher lesen. Ihr habt wieder ein Buch geschrieben.
Wir haben wieder ein Buch geschrieben mit dem Sinn der Kreisen. Das sind die Belegexemplare, freilich.
Ja.
Ja. Ja.
Also
ja,
haben wir. Nicht das erste. Das ist jetzt Buch Nummer 4, wenn ich richtig mitgezählt habe.
Warte mal, 4. Ja. Das erste war, mit Bilderbüchern wächst man besser. Das war bei Thienemann, genau. Da ging es ums Schwerpunktthema Bilderbuch. Und dann kam bei Arena
Leseglück.
Das Leseglück.
Da ging es ums Erstlesebücher.
Genau.
Also die alles, was da rund ums Lesen, Lernen
erste
in der
Klasse.
Ersten Klasse.
Genau.
Davor, das
bei Carlsen
auch noch, war wie Kinder Bücher lesen und jetzt ist wie?
Ja, da ging es um 8- bis 12-Jährige,
genau.
Kann man sagen.
Also quasi Grundschule, genau. Alles was
die,
da.
Die Preteens, wenn man so will, ja, genau. Und jetzt, das sind die unter 3 Jahren. Also die ersten 3 Jahre, es geht los und da gibt es eigentlich nicht viel in dem Bereich an Büchern für Kinder, die behandeln als Stoff Kinder ab dem ersten Lebensmonat, weil oft geht es dann erst so ab 3 richtig los. Ne?
Ja, so 3 bis 4 passt dann schon. Also das ist dann, wenn man so will, der Übertritt hin zu dem letzten Jahr vor dem Einschulen. Und da geht es ja dann auch schon ein bisschen mit den Erstlesebüchern weiter. Aber es ist sozusagen das Vorläuferbuch vom Leseglück, wenn man so will.
Ja, jetzt muss ich mal ganz doof fragen, und warum habt ihr das Buch geschrieben?
Weil es nichts gibt. Eine Marktlücke, könnte man sagen. Also unser Anspruch war der, es anders als davor eigentlich jetzt noch stärker zu machen für als Zielgruppe für Eltern. Diesmal für wirklich für Eltern. Und durchaus auch Erzieher, Pädagogen, aber uns es einfach zu schreiben, das war eine Herausforderung für uns, muss man sagen. Das war echt eine Herausforderung, weil wir haben destilliert. Wir haben als Prinzip haben wir eigentlich immer, ein Kapitel ist eine Doppelseite. Das ganze Buch hat 80 Seiten und es ist immer, wenn man so will, 40 Einheiten, außer mal ein Interview, was länger ist, mit Rafik Shami zum Beispiel, aber ansonsten sind es wirklich immer eine Doppelseite und das zu komprimieren und auch in der Sprache nicht zu kompliziert zu werden, also es war ähnlich wie wenn ein Koch, sage ich mal, fast einen guten Fond köchelt, also immer noch ein bisschen runter und immer noch ein bisschen runter.
Bis die Essenz übrig bleibt.
Ja, aber eben auch nicht zu kompliziert, weil wir hätten nicht gedacht, wenn wir gesagt haben, es war doch schon sehr verständlich, nee, da geht immer noch was leichter.
Wobei wir natürlich auch im Blick haben, dass man so ein Buch, gerade weil es gut einen guten Überblick bietet und verständlich ist, natürlich auch in der Erzieherinnenausbildung einsetzen kann oder auch für pädagogische Kräfte, die mit kleinen Kindern arbeiten, natürlich auch einen guten Überblick bietet über das, was ich da wissen sollte oder was mir vielleicht bisher gar nicht so bewusst war oder wo ich noch ein paar Anregungen mitnehme. Aber vielleicht kann man noch dazu sagen, was natürlich auch ein Anlass war, sich ein bisschen intensiver mit dieser Altersgruppe auseinanderzusetzen, ist natürlich auch diese ganze Diskussion um die Sprachfähigkeit von kleinen Kindern. Wir haben ja die Diskussion, dass das in den Grundschulen immer schwieriger wird, mit den Erstklässlern zu arbeiten, weil da ganz unterschiedliche Sprachniveaus zusammenkommen. Es gibt ja die Diskussionen über verbindliche Sprachtests vor der Einschulung, wo man dann auch den Kitas die Aufgabe überträgt, doch dafür zu sorgen, dass die Kinder mit den entsprechenden Kenntnissen der deutschen Sprache auch in die Schulen kommen. Und dazu zählt natürlich auch, dass man den in den Kitas ein bisschen stärker eben mit solchen Ratgebern auch zur Hand geht und sie ein bisschen unterstützt, dort auch Bücher einzusetzen, die Sprache, die in den Büchern steckt, zu vermitteln, aber eben auch das Bilderlesen zu vermitteln.
Aber ganz klar ist, der wichtigste Punkt ist, es setzt zu Hause an. Also ab dem ersten Lebensmonat, es geht zu Hause los. Alles, was zu Hause nicht gemacht wird, und da ist es fast egal, in welcher Sprache, aber alles, was zu Hause nicht gemacht wird, das staut sich sozusagen, das ist ein Investitionsstau in die Zukunft, der irgendwann halt aufploppt. Im schlimmsten Fall dann in der ersten Klasse. Aber bis dahin sollte eigentlich das abgebaut sein, der Investitionsstau.
Weil ein Kind, das nicht Deutsch sprechen kann in der Grundschule, auch nicht rechnen so gut lernen kann, weil es die Aufgaben zum Beispiel dann nicht versteht. Wo zumindest beim Vorschulelternabend, also der erste Elternabend an der Schule, da war ich neulich, und der ist ein Jahr vor der Einschulung, da ging es auch um diesen Übergang und Schulfähigkeit, und da habe ich dann auch erst dort erfahren, dass die Schulen bei uns Sprachförderung mit den Kita-Kindern machen. Ne, das wird aber sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt, wo und wie. Das ist dann nicht die Schule, die das macht, als aber in der Schule und sehr, sehr
kompliziert. Da müssen die Kinder erstmal hinkommen dann auch.
Ja, ja. Genau, genau.
Also es ist so ein bisschen was, was ich auch im Kontext jetzt nicht nur des Buches, sondern auch im Vorfeld schon gelernt habe, dieser Begriff der Bildungssprache, und die Bildungssprache in den Schulen ist nun mal Deutsch. Da kommt man nicht drum rum. Und natürlich betonen wir in unserem Buch zum Beispiel auch den Wert von Zweisprachigkeit, was ja ein unschätzbarer Wert ist, wenn man mit zwei Sprachen aufwächst, was vielleicht bei dem einen oder anderen Kind auch dafür sorgt, dass es in beiden Sprachen noch nicht so weit ist wie ein anderes Kind in seiner einen Sprache. Aber
das stimmt oft gar nicht, weil das sind so, es halten sich hartnäckig sozusagen diese Idee, das war bis vor 15 Jahren, war das sozusagen fast allgemein Common Sense, was aber deswegen nicht weniger falsch ist, dass man sagte, naja, das soll erstmal in einer Sprache gucken, dass es zurechtkommt, und alles andere überfordert das Kind. Das ist nie der Fall, sondern es kommt immer drauf an, ein Kind, was in zwei Sprachen aufwächst, wenn das eine Bezugsperson hat, die diese eine Sprache spricht und die andere Bezugsperson spricht die andere. Das Kind ordnet das automatisch zu, und das geht sozusagen fast von selbst in den Synapsen. Das wird richtig zugeordnet, und vor 200 Jahren gab es das schon, wo sozusagen die, heute würde man Nanny sagen, die Gouvernante, die Erzieherin, also von Kindern, die ja oft auch eine andere Sprache, die Französisch, Polnisch, Russisch sprach, und das wurde zugeordnet, und wenn heute der Vater die eine Sprache spricht, der Mutter die andere Sprache, dann ist das eine klare Zuordnung. Das klappt eigentlich immer. Also das ist so verkehrt zu sagen, ach Gott, nee, bloß nur eine Sprache zu Hause, das ist es nicht.
Bevor wir jetzt ihr mehr über das Buch erzählt, jetzt muss man ja noch dazu sagen, da sind ja viele Autorennamen drauf, es ist auch illustriert.
Ja, Maike Töpperwien hat es illustriert.
Ein Teil vom Center Kreis hat das geschrieben. Wer ist denn der Center Kreis?
Der Center Kreis hat die anderen drei Bücher auch schon geschrieben, also es heißt auch Autoren aus dieser Gruppe. Der Center Kreis ist eigentlich ein kleiner Kreis, der sich einmal im Jahr in Sent, das ist im Unterengadin in der Schweiz, ein kleiner Ort. Und da haben wir uns anfangs zu den Center Bilderbuchtagen getroffen. Und jetzt heißt es, glaube ich, nicht mehr nur Bilderbuchtage, sondern also wir sind da immer beisammen. Und da geht es um Themen, die die Kinder- und Jugendliteratur betrifft, und da entstehen diese Ideen.
Mhm. Oder die Ideen sind schon weiter gediehen und wir arbeiten an den Texten oder am Buch und tauschen uns aus. Also von daher ist es immer so eine Gruppendynamik, aus denen dann auch diese Bücher entstehen. Und wir kriegen ja immer wieder mal die Frage, ja, wer hat denn da jetzt was geschrieben? Von wem ist denn da jetzt welches Kapitel? Wo wir dann immer sagen, darauf kommt es auch gar nicht an. Sondern die sind ja auch durch gemeinsames Miteinander schreiben, weiterschreiben, ergänzen, ist es dann ja auch ein Buch aus einem Guss soweit, dass man das gar nicht so konkret zuordnen kann.
Das kann man gar nicht. Also meistens ist es so, einer von uns hat einen Aufschlag gemacht, man fängt mit einem Kapitel an. Und dann ergänzen die anderen aber. Und dann wird wieder kompiliert und erneut und geguckt, und was bleibt drin, was bleibt draußen, sodass am Ende ein Text entsteht, wo viele mitgewirkt haben. Und natürlich wird dann am Ende nochmal geschaut, dass es auch sprachlich wie aus einem Guss ist. Das schon, aber es haben alle sozusagen, also jeder hat in jedem Kapitel mitgeschrieben.
Das, ja, genau.
Wie bei den Beatles ein bisschen.
Ist ja, ganz witzig. Wir sind die Beatles der Branche oder was? Nein, es würde Nicola gefallen.
Die Kinderbuch-Beatles. Ja. Das ist ganz witzig, wenn man das Buch in die Hand nimmt, das hat ja so eine besondere Form. Das ist ja so viereckig, also ungewöhnlich.
Quadratisch.
Buch. Quadratisch. Quadratisch, nicht nur viereckig, sondern sogar quadratisch.
Es hat nichts mit Rittersport zu tun, sondern damit, dass es eine Pappe sozusagen, der Inhalt erinnert an eine Pappe, an ein Pappbilderbuch, was eben auf dem Thema U3 entspricht. Und die anderen Bücher haben sozusagen auch jeweils das Format, was dem Inhalt entspricht. Das ist so ein bisschen, das zieht sich ganz durch.
Ja. Das Kinderbuch hat eben auch das klassische Kinderbuchformat, wie Kinderbücher lesen. Das ist dann eben anders. Also von daher auch von außen kann man es schon dem Inhalt zuordnen, wenn man es in der Hand hält.
Jetzt muss ich auch einmal loben. Das mache ich ja.
Das machst du eigentlich ungern.
Ich mache das sehr ungern. Aber jetzt tue ich es mal doch. Das ist nämlich für junge Eltern zum Beispiel, die vielleicht das erste Kind haben, sind da so ganz praktische Sachen drin. Nämlich zum einen mal so eine Entwicklung, die Entwicklung der Kinder, wo man sich mal fragt, ist mein Kind richtig entwickelt oder schnell oder langsam oder wie auch immer. Also was muss mein Kind wann können, reden, Sprache und so weiter. Habt ihr eine schöne Übersicht drin?
Eine Zeitleiste haben wir da gemacht.
Eine ausführliche Zeitleiste. Und dann habt ihr auch, worüber sich viele angehenden Eltern noch keine Gedanken gemacht haben, erklärt ihr, was es überhaupt für Büchertypen gibt, ne? Fühlbücher und Pappen und
Badebücher.
Badebücher, genau, Buggybücher.
Und was ist alles?
Stoffbücher.
Das glaubt man am Anfang gar nicht. Beißbücher, was es alles gibt, aber da, es gibt ja viele Kapitel. Worum geht's denn noch in dem Buch?
Boah, das ist
von allem etwas. Also diese Zeitleiste ist natürlich wichtig, weil wenn ich nicht weiß, und gerade wenn das erste Kind da ist, dann kann ich das noch gar nicht unbedingt alles wissen. Wenn ich nicht weiß, welche Entwicklungsstufe in etwa mein Kind durchläuft, weiß ich auch nicht, was Sinn macht. Also beim Bücherkauf, auch wenn die wohlmeinende, ist übrigens jetzt nicht nur für Eltern, könnte man sagen, auch die Patentante, die sich interessiert.
Oma, Opa, was auch immer.
Bezugsperson. Ja. Wir sprechen auch oft von Bezugspersonen, weil Sprache lernt man nicht nur mit den Eltern, sondern auch mit Bezugspersonen, die drumherum sind. Und wenn dann das gerne möchte, dann die Oma ein Buch mit Geschichte. Aber
so bunt, mit Figuren und mit allem. Und dann können wir halt mit dem Buch so ein bisschen erklären.
Das Kind ist anderthalb Jahre alt. Ja. Was bringt eine Geschichte?
Das ist überfordert im Grunde das Kind, wenn man sagt, naja, was kann es da sehen, was kann es verstehen? Also da stärker auf das eingehen, was Kinder in der Lage sind, auch wirklich aufzunehmen und wie sie mit Texten und Bildern umgehen können. Da ist man womöglich oftmals von seiner eigenen Perspektive ausgehend im Buchhandel und sagt auch, naja, das ist ja nur so ein Kontrastbuch. Die sind halt schwarz-weiß in der Regel oder haben sehr, sehr geometrisch strukturiert zum Teil oder mit sehr einfachen Figuren, wo natürlich jemand, der das kauft, immer denkt, so ein schönes buntes mit so einem Teddy, das verschenkt sich auch viel schöner als so ein Kontrastbuch.
Schwarz-weißes Buch ist ja langweilig. Ja. Aber die wenigsten wissen, dass ein Kind in den ersten Lebensmonaten eben nicht Farbe noch gar nicht wahrnehmen kann, weil es einfach physisch noch nicht so entwickelt ist. Der Augenapparat, sage ich jetzt mal zusammengefasst, dass es überhaupt Farbe erkennen könnte. Aber starke Kontraste und Schwarz-Weiße kann es in den ersten Lebensmonaten sehr wohl erkennen.
Und das hat wahrscheinlich die Illustratorin, Illustrator von dem tollen Teddybuch nicht wirklich als Background beim Illustrieren dabei gehabt, um zu sagen, das ist jetzt für mich in solchen Kontrasten illustriert, dass das auch ein kleines Kind schon sehen kann, sondern da sind ja viele andere Aspekte, spielen da eine Rolle. Also das so ein bisschen Wissen zu vermitteln, dass man das besser einordnen und zuordnen kann und vielleicht
überhaupt,
auch
wie wir festgestellt haben, ist das Angebot, das Buchangebot für das erste Lebensjahr, für die ersten 12 Monate sehr, sehr überschaubar, würde ich sagen.
Aber nimmt stetig zu. Also das Thema Kontrastbuch ist sowas, was...
Auch andere nehmen zu, aber es ist noch sehr überschaubar. Mhm. Während dann, wenn es mal ins Bilderbuch geht so richtig, da ist die Fülle. Also ist alles sehr opulent und auch toll. Weswegen wir gesagt haben, okay, wir machen Büchertipps nach Monaten. Mhm. Weil hinten gibt es ganz aktuelle Bücher, die wirklich dieses Jahr erschienen sind.
Und die verschiedenen Altersgruppen bedienen.
Ja, genau. Weil da wir die meisten Fragen bislang auch bekamen immer, weil wir sind ja in unterschiedlichen, in unserem normalen Arbeitsumfeld in immer unterschiedlichen Fragestellungen auch ausgesetzt. Und das ist eine der häufigen Fragen. Ja, was gibt's denn da für Bücher? Ich finde da nichts. Und es ist da tatsächlich, ist das Angebot recht überschaubar.
Der Untertitel ist ja schon Wegweiser für die literarische Frühförderung. Und es geht darum, wie man also für die Eltern zu einer Hilfestellung oder die Bezugspersonen, welche Bücher sind sinnvoll, was gibt's überhaupt? Ihr habt auch ganz eine konkrete Literaturauswahl. Es geht um Spracherwerb ganz viel, Mehrsprachigkeit haben wir drin. Es gibt aber auch darüber hinaus so Tipps fürs Vorlesen, in welchen Situationen und nicht nur für das Vorlesen, sondern auch fürs freie Erzählen.
Ja, für uns gehört das alles immer mit zusammen. Also wir wollen das jetzt nicht als Buch verstehen, sondern Sprache und literarische Früherziehung hängt eben auch mit gesprochener Sprache zusammen. Also wenn ich mit meinem Kind nicht spreche, wie soll es da selber Ausdrucksmöglichkeiten erlernen und ausprobieren? Also das gehört dazu. Oder auch den Hinweis zu geben, es gibt ja sowieso Kulturen, die stärker aufs Orale erzählen, aus sind, in denen Buch nicht so eine zentrale Rolle spielt. Auch völlig in Ordnung. Da kann man sich ja auch selber ein bisschen seine Rolle ausgestalten. Wenn ich ungern vorlese, vielleicht erzähle ich ja lieber. Also völlig egal. Hauptsache...
Bimmelbücher sind zum Beispiel so ein Anlass, da kommt man miteinander ins Gespräch. Das ist interaktiv, ja. Mhm. Das ist nur für viele Erwachsene, weil sie es nicht gelernt haben, oder nicht erfahren haben, muss man besser sagen, ist das ja wirklich sehr ungewohnt und die sagen, da kann ich nichts mit anfangen, da steht ja kein Text drin, kann ich nicht vorlesen. Dabei ist es herrlich, wenn Kinder gemeinsam mit den Erwachsenen schauen und da Kinder eben Texte, also Buchstaben nicht lesen können, sind sie immer schneller dabei, weil das nun mal genuin sozusagen ihre Fähigkeit ist, Dinge sofort auf dem Bild zu erfassen und die können Zusammenhänge viel schneller als wir Erwachsenen herstellen, Seiten bei, nehmen wir mal von Rotraud Susanne Berner, die wunderbaren Frühling, Sommer, Herbst und Winter, die Bilderbücher in Wimmlingen, die alle in der Stadt Wimmlingen, was es da für Zusammenhänge gibt und die herzustellen und da entstehen die Geschichten, die entstehen auch im Kopf und da gibt es auch nicht unbedingt ein richtig und ein falsch.
Also deswegen gehören natürlich auch Silent Books mit zum Leselernen dazu, obwohl da gar kein Text drin ist, erzählen die ja dennoch Geschichten oder regen die Fantasie an, bringen Kinder dazu und Erwachsene auch, sich mit dem auseinanderzusetzen, was in den einzelnen Bildern, in den Tableaus da als Geschichte erzählt wird. Und das gehört für uns alles so in ein großes System, in einen großen Zusammenhang, um zu sagen, über diese ganzen Wege, die wir hier auch zeigen, von Vorlesen, von den Orten und den Momenten, wo man sich intensiver mit Texten, mit Geschichten auseinandersetzt, bis hin zu den konkreten Buchtipps am Ende. Es ist halt so die mehrspurige Straße hin zu lesen, dann besser lesen lernen können in der Schule und sein eigenes Sprachvermögen zu schulen, auszubilden und ein Verständnis dafür zu haben, dass man mit Büchern eine ganze Menge mehr machen kann als nur eine halbe Stunde verbringen, sondern
das sind kleine Unterhaltungen letztlich. Wie lernt denn ein Kind sprechen?
Ja.
Das ist für uns eine zentrale Frage. Das tut's auch nicht einfach so. Und das Buch spielt da natürlich eine zentrale Rolle dabei. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und wenn man sich heute anguckt, da gibt es Untersuchungen von der Kaufmännischen Krankenkasse zum Beispiel, wo die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die wegen Sprachentwicklungsstörungen in logopädischer Therapie sind, die ist in den vergangenen 10 Jahren um 59% gestiegen. Ja, und was sind das für Störungen? Da zählen Auslassen oder Vertauschen von Lauten, ein verkehrter Satzbau, ein nicht altersentsprechender Wortschatz, all das. Oder es sind dann Sätze wie, das Haus bunt ist. Und von der Studie sagt die Krankenkasse, eine Ursache, die halt oft unterschätzt wird, ist, dass in vielen Familien zu wenig mit dem Nachwuchs kommuniziert wird, selbst bei Mahlzeiten nicht. Ja? Und dadurch fehlen Sprachreize, die eine gesunde Sprachentwicklung fördern. Und da spielt das Buch, das Pappbilderbuch zum Beispiel, gerade in den ersten 3 Lebensjahren auch eine ganz, ganz wichtige Rolle.
Mhm. Und wir haben natürlich auch das Thema digitale Hilfsmittel mit dabei, weil auch das spielt, ja, Tonibox zum Beispiel, Hörbücher, auch das spielt da schon, nicht bei den ganz Kleinen, aber später auch eine Rolle. Und auch da stellen sich ja viele die Frage, ist das gut? Ist das wichtig? Soll ich das schon? Wie setze ich das sinnvoll ein? Also auch damit haben wir uns auseinandergesetzt und ja.
Und wir haben in den meisten Kapiteln, fällt mir gerade noch ein, haben wir immer so eine kleine Zeile noch, was du tun kannst. Mhm. Also sprich, was die Eltern, die Bezugspersonen, was sie selber tun können. Denn oftmals ist es so, dass, das klingt ganz interessant, aber was kann ich jetzt machen? Auch eine Frage, die wir oft gestellt bekommen, was kann ich jetzt machen als Bezugsperson zu diesem Kind? Und da gibt es schon eine ganze Menge, was man machen kann, und deswegen haben wir runtergebrochen, was der Bezugsperson ist, egal ob Eltern, ob Paten, Onkel, ob irgendwie Anverwandter, Oma, Opa, sonst wie, also was er tatsächlich da sinnvoll tun kann.
Was noch ganz schön war, wir haben in einem Gespräch mit dem Verlag ja nochmal darüber gesprochen, dass wir jetzt mit dem fertigen Buch vorliegend alle ganz stolz waren und gesagt haben, ja, ist gut geworden, ist wirklich so, wie wir uns das vorgestellt haben, mit tollen Illustrationen, gut verständlich. Und da kam vom Verlag nochmal, jetzt macht's nicht kleiner, als es ist. Sag doch einfach mal, dass so ein Buch in der Form, was versucht, für diese Altersgruppe das so zusammenzustellen und zusammenzufassen und verständlich zu machen, sowas gibt es eigentlich noch nicht. Und das haben nicht wir selber gesagt, sondern es kam jetzt nochmal, vielleicht hat aber auch der Verlag ein großes Interesse dran, dass man das so sagt. Könnte ja sein. Aber ich glaube trotzdem, dass da ein bisschen Wahrheit ist schon dran, dass das eine Altersgruppe ist, mit der man sich auch über solche Ratgeber bislang noch nicht so intensiv beschäftigt hat. Und da sind wir, haben wir, glaube ich, zumindest mal einen sehr guten Impuls.
Davon vielleicht auch mal dazu sagen, jetzt an dieser Stelle mal, dass das Buch im Carlsen Verlag erschienen ist. Ich glaube, das haben wir noch nicht erwähnt. Mhm. Ist ja auch kein kleiner Verlag. Also ich sag mal, ich habe ja durchaus einige Bücher. Ich habe ja hier auch so ein kleines Fachregal. Und da ist einiges drin über das Thema Frühförderung, Sprachförderung, Literacy und so weiter. Aber in dieser Form, so kompakt für diese Altersgruppe, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, habe ich noch nicht gesehen.
Das freut uns.
Ja, das wäre unser Ziel gewesen, dass wir diese kleine Lücke füllen.
Ich sage nochmal den Titel, wie kleine Kinder Bücher lesen, ist erschienen im Carlsen Verlag. Wegweiser für die literarische Frühförderung ist ab sofort im Buchhandel zu haben. Und wie ist das mit euch? Geht ihr jetzt auf Lesereisetour oder passiert drumherum was? Steht ihr da zur Verfügung?
Naja, auf Tour ist nicht geplant, aber
die Tournee,
das die nicht, großen Hallen, das
aber,
nicht.
Aber natürlich gibt's Anfragen, das schon. Weil gerade es ein Thema ist, was wichtig ist für Kindergärten, Kindertagesstätten, Bibliotheken, die damit zusammenarbeiten, Buchhandlungen und also die Mitglieder des Center-Kreises, die 5, die dieses Buch hier verfasst haben, stehen natürlich da auch zur Verfügung.
Oder mal einen Elternabend mitgestalten, das können wir uns alles sehr gut vorstellen und ja.
Also je mehr sozusagen das Thema im Gespräch ist, umso mehr hätten wir quasi unser Ziel, das wir uns gesteckt haben, erfüllt.
Und wie nimmt man Kontakt dann mit euch auf? Über den Verlag oder?
Auch über die Kinderbuchpraxis. Geht beides.
Geht beides.
Na, dann packe ich das noch in die Shownotes.
Richtig. Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.